Amanda Quick. Nur ein Earl kann helfen. Kapitel 1. Die dunklen Fenster der uralten Ruine stellten eine stumme Warnung dar vor der Stimmung des Herrn des Hauses. Kapitel 1. Die Ruine von Mrs. Amelia York. Der irre Monk von Monkrest grübelte vor dem Feuer. Es war ein Gefühl, als stünde er am Rande eines Brunnens und starrte hinunter in die dunklen Wasser der Melancholie. Er war noch nicht in die Tiefe gestürzt, aber in letzter Zeit spürte er gelegentlich, dass sein Gleichgewicht beunruhigend aus dem Lot geriet. Viele Jahre lang hatte er der Versuchung, in die Schatten zu schauen, widerstanden. Seine wissenschaftlichen Studien, gepaart mit der Aufgabe, zwei temperamentvolle, mutterlose Söhne aufzuziehen, hatten dafür gesorgt, dass seine Aufmerksamkeit auf wichtigere Angelegenheiten fixiert blieb. Aber vor 1,5 Monaten waren sein Erbe Carlton und sein jüngerer Sohn in Gesellschaft ihres alten Erziehers zum Kontinent aufgebrochen. Sie machten die Grand Tour. Der irre Monk war überrascht, wie leer die alten Räume von Monkrest neuerdings waren. Er war jetzt allein, bis auf sein getreues Personal und seinen großen Jagdhund Elf. Er wusste, wenn Carlton und William zurückkehrten, würde es nie mehr so sein wie früher. Seine Söhne, 17 und 19, standen an der Schwelle zum Mannestum. Sie waren stark, intelligent und unabhängig, junge Adler, bereit, sich in die Lüfte zu schwingen. Er wusste, dass er die Neigung, in die Schatten zu schauen, im Blut trug, vererbt von seinen Ahnen, dieser langen Reihe von Männern, die vor ihm den Titel des Earl of Monkrest trugen. Und einige von ihnen waren verantwortlich für den unglückseligen Beinamen, der die anderen verfolgte. Die irren Monks. Der große Jagdhund streckte sich vor dem Feuer, regte sich, als spüre er die Unruhe seines Herrn. Das Tier hob seinen massigen Schädel und fixierte Leo Drake mit beunruhigendem, direktem Blick. »Das ist das Gewitter, Elf. Diese ganze Energie lädt die Atmosphäre mit Elektrizität auf. Sowas muss auf einen Mann von meinem Temperament eine ungesunde Auswirkung haben.« Die Erklärung befriedigte Elf scheinbar nicht, aber er senkte dennoch den Kopf wieder auf seine riesigen Pfoten. Die Metallnieten auf dem breiten Lederband um seinen dicken Hals blitzten matt im fackelnden Feuerschein. Leo musterte die silbernen Flecken in den Haaren um Elfs Schnauze. Vor kurzem hatte er beim Rasieren ähnliche Eissplitter in seinen eigenen dunklen Haaren entdeckt. »Hältst du es für möglich, dass wir alt werden, Elf?« Elf schniefte leicht angewidert. Es war ihm zu mühsam, die Augen zu öffnen. »Dem Himmel sei Dank, du nimmst mir eine Last von der Seele.« Leo ergriff sein fast leeres Glas Brandy vom Tisch neben sich und trank einen Schluck. Einen Augenblick lang war ich ein bisschen besorgt. Draußen heulte der Wind. In der vergangenen Stunde hatte ein Gewitter seine üble Laune an den Mauern der uralten Abtei, in der die irren Monks seit Generationen lebten, ausgelassen. In der Ferne zuckten immer noch gelegentlich Blitze, tauchten die Bibliothek in unheimliches Licht, aber das Schlimmste war vorbei. Der Zorn der Elemente ließ nach. Leo stellte sich der Tatsache, dass in letzter Zeit seine Studien der esoterischen Legenden antiker Zivilisationen ihn immer weniger von den unerfreulichen Wassern des Brunnens ablenken konnten. »Vielleicht liegt das Problem darin, dass ich zu viele Studien betreibe, Elf. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir wieder jagen.« Elfs Schwanz klopfte auf den Boden in vollkommenem Einverständnis mit diesem Vorschlag. Unglücklicherweise hatten wir seit Monaten keine interessante Beute mehr in dieser Gegend. Leo trank noch einen Schluck Brandy. Nichtsdestotrotz muss ich etwas finden, das mich amüsiert. Sonst ende ich wie einer dieser Charaktere in diesen Gruselromanen, die in den Leihbibliotheken so beliebt sind. Elf zuckte mit einem Ohr. Leo vermutete, dass sein Jagdhund wahrscheinlich noch weniger Interesse an den Geschichten von Romantik, Grauen und dunklen Geheimnissen hatte als er selbst. »Ich sehe mich schon, wie ich die Nächte damit verbringe, von einem leeren, verfallenen, von Spinnweben verhangenen Raum in den nächsten zu wandern, auf der Suche nach Gespenstern und seltsamen Erscheinungen in den Schatten. Und währenddessen warte ich darauf, dass die schöne, hilflose Heldin in meine Finger gerät.« Die Vorstellung einer schönen, hilflosen Heldin in seinen Fingern machte seine Laune auch nicht besser. Um ehrlich zu sein, er hatte seit sehr langer Zeit keine Frau, ob hilflos oder nicht, in seinen Fingern gehabt. Vielleicht war es dieser unglückliche Umstand, der ihn heute Abend so ruhelos machte. Er warf einen Blick auf seine schwer beladenen Bücherregale. Nichts davon interessierte ihn. Die Langeweile war scheinbar bis in seine Knochen eingedrungen. Er überlegte, ob er sich noch einen Brandy eingießen sollte. Alf regte sich und hob den Kopf. Diesmal sah er Leo nicht an. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf das Bibliotheksfenster. »Hast du Angst vor dem Gewitter? Du hast schon Schlimmeres erlebt.« Alf ignorierte ihn. Der Hund erhob sich gemächlich und blieb ein paar Sekunden reglos stehen. Dann tappte er zum Fenster. Seine großen Pfoten machten kein Geräusch auf dem Orientteppich. Leo runzelte die Stirn. Der Hund spürte, dass sich jemand Moncrest Abbey näherte. Mitten in der Nacht während eines der schlimmsten Frühjahrsgewitter. »Unmöglich«, sagte Leo. »Niemand würde es wagen, ohne eine Einladung von mir hierher zu kommen. Und ich habe keine mehr ausgesprochen, seit ich den Fehler gemacht habe, diesen Idioten Gil Martin letzten Monat zu empfangen.« Er verzog das Gesicht bei dem Gedanken an diesen kurzen Besuch. Charles Gil Martin hatte behauptet, ein Gelehrter zu sein, aber wie sich herausstellte, war er nicht nur ein Scharlatan, sondern auch ein Narr. Und mit beiden hatte Leo nicht die geringste Geduld. Ihm kam der Gedanke, dass er wirklich nach intelligenter Gesellschaft ausgehungert sein musste, weil er seine Zeit mit diesem Mann verschwendet hatte. Ein weiterer entfernter Blitz erhellte den Nachthimmel und er wurde begleitet. Nicht von einem Donnerschlag, sondern vom gedämpften Geklapper von Kutschenrädern auf dem Pflaster des Vorhofs. Jemand hatte tatsächlich die Unverfrorenheit, unangemeldet in der Abbey zu erscheinen. Verflucht! Leo packte den zerbrechlichen Hals der Kristallkaraffe und goss sich Brandy ins Glas. Wer immer er ist, er wird ohne Zweifel erwarten, dass ich ihm für die Nacht Zuflucht gewähre, Elf. Elf starrte stumm aus dem Fenster. Finch wird ihn schon loswerden. Finch hatte begonnen, in Moncrest Abbey zu arbeiten, als Leo noch ein Junge war. Er hatte sehr viel Übung darin, ungewollte Besucher abzuweisen. Die Legende von Moncrest besagte, die irren Monks wären notorisch unhöflich. In den Geschichten über ihre schlechten Manieren lag mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Die Herren von Moncrest Abbey pflegten eine lange Tradition, denjenigen aus dem Weg zu gehen, die drohten, sie zu langweilen. Diese Einstellung war nicht gerade förderlich für ein aktives gesellschaftliches Leben. Elf knurrte leise. Nicht sein übliches, warnendes Knurren, wie Leo bemerkte. Es klang mehr nach hündischer Neugier. Draußen hielt die Kutsche an. Hufe tänzelten über die Steine. Ein Kutscher schrie, verlangte Hilfe mit den Pferden. »Beweg deinen Hintern, Mann! Ich habe eine angesehene Dame und ihre Zofe in dieser Kutsche. Beeil dich! Der verfluchte Blitz macht die Pferde nervös!« Leo erstarrte. »Eine Lady? Was zum Teufel meint er damit?« Ohren wurden gespitzt. Alf starrte immer noch eindringlich das Fenster an. Leo setzte widerwillig sein Brandyglas ab, erhob sich und schritt zum Fenster. Er stellte sich neben Alf und legte seine Hand auf den breiten Kopf des Tieres. Ein Stockwerk tiefer herrschte ungewöhnliche Geschäftigkeit im Hof der Abtei. Die Kutschenlampen enthüllten die Silhouette eines kleinen, schlammbespritzten Gefährts. Zwei Knechte mit Laternen kamen aus den Stallungen, um das Gespann zu übernehmen. Der Kutscher, in ein voluminöses Cape gehüllt, stieg von seinem Bock und öffnete den Schlag. »Wer immer das sein mag, man hat ihnen eine schlechte Wegbeschreibung gegeben«, sagte Leo zu Elf. »Finch wird das bald regeln und sie wieder wegschicken.« Unten erschien Finch auf der Vordertreppe der Abbey. Der ältliche Butler hatte es sich offensichtlich in der Küche bequem gemacht und hielt die Reste eines Käsestücks in der einen Hand. Mit der anderen Hand knöpfte er sich hastig die Jacke über seinem stattlichen Bauch zu. Finch schob sich das letzte Stück Käse in den Mund und begann mit den Armen zu wedeln. Seine Worte waren etwas undeutlich wegen seines vollen Mundes und dem geschlossenen Fenster, aber Leo konnte sie verstehen. »Hey, was soll das?« Finch stieg die Treppe hinunter. »Für wen haltet ihr euch, dass ihr zu so unchristlicher Stunde hier ankommt?« Getrieben von wachsender Neugier öffnete Leo das Fenster, um besser hören zu können. Es hatte fast aufgehört zu regnen, aber der tobende Wind trug immer noch so viel Nässe mit sich, dass sein Haar feucht wurde. Elf steckte die Nase aus dem Fenster, um die Nachtluft zu kosten. »Ihr habt Besucher, Mann!« Der Kutscher streckte den Arm aus, um dem Passagier aus der Kutsche zu helfen. »Das ist der Wohnsitz des Earl of Moncrest«, verkündete Finch. »Ihr habt euch in der Adresse geirrt.« Bevor der Kutscher antworten konnte, stieg eine Frau, deren Gesicht durch die Kapuze ihres Umhangs verdeckt war, aus der Kutsche. Finchs unfreundliche Begrüßung schien sie nicht im geringsten einzuschüchtern. Im Gegenteil, erklärte sie mit kühler, klarer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Moncrest Abbey ist unser Ziel. Habt die Güte, seiner Lordschaft mitzuteilen, dass er Gäste hat. Ich bin Mrs. Beatrice Poole. Ich habe meine Zofe dabei. Wir werden die Nacht hier verbringen. Finch richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Er überragte Beatrice Poole, die, wie Leo bemerkte, nicht sonderlich groß war. Doch was ihr an Größe fehlte, machte sie mit befehlsgewohntem Gehabe wett, dass Wellington alle Ehre gemacht hätte. »Seine Lordschaft empfängt keine unangemeldeten Gäste«, krächzte Finch. »Unsinn! Er wird mich empfangen! Madam, ich versichere euch, ich werde nicht abreisen, ehe ich nicht mit ihm gesprochen habe.« Beatrice warf einen Blick in die Kutsche. »Komm, Sally, wir haben dieses Gewitter lange genug ertragen. Solches Wetter mag sich ja als Hintergrund für einen Roman eignen, aber im wahren Leben ist es doch sehr lästig.« »Das ist eine Tatsache, Madam.« Eine mollige, stämmige Frau ließ sich aus der Kutsche helfen. »Ist keine gute Nacht für Mensch oder Tier. N'est-ce pas?« Leo zog die Augenbrauen hoch. Der französische Akzent war grauenhaft schlecht. Er würde jede Wette eingehen, dass Sally, wer immer sie war, nicht eine Stunde ihres Lebens in Frankreich verbracht hatte. »Bald werden wir in Wärme und Trockenheit sein«, sagte Beatrice. »Halt!« Finch breitete die Arme aus, um den Zugang zur Haustreppe zu versperren. »Ihr könnt euch nicht einfach selbst nach Moncrest Abbey einladen.« »Ich bin ganz bestimmt nicht diesen weiten Weg gekommen, um mich abweisen zu lassen«, informierte ihn Beatrice. »Wir haben Geschäftliches mit seiner Lordschaft zu besprechen. Wenn ihr uns nicht auf angemessene Weise ins Haus begleiten wollt, dann habt die Güte, beiseite zu treten.« »Seine Lordschaft gibt hier die Befehle«, sagte Finch in seinem abweisendsten Ton. »Ich bin überzeugt, wenn er wüsste, was hier draußen passiert, würde er euch sofort befehlen, uns in sein Heim zu bitten.« »Was nur beweist, wie wenig ihr über seine Lordschaft wisst«, erwiderte Finch. »Ich habe gehört, dass der Earl of Moncrest ein bekannter Exzentriker ist«, sagte Beatrice, »aber ich weigere mich zu glauben, dass er zwei unschuldige, erschöpfte Frauen dem klaffenden Rachen dieses grässlichen Gewitters ausliefern würde.« »Die Lady hat einen Drang zu dramatischen Redewendungen, nicht wahr?« Leo kraulte gedankenverloren Earls Ohren. »Etwas sagt mir, dass unsere Mrs. Poole weder hilflos noch unschuldig ist, und sonderlich erschöpft scheint sie auch nicht zu sein.« Elf stellte ein Ohr auf. »Jede Lady, die es wagt, in einer solchen Nacht uneingeladen nach Moncrest zu kommen und nur von ihrer Zofe begleitet wird, ist keine zarte Blume.« Elf bewegte sich näher zum offenen Fenster. Finch ging mit ausgebreiteten Armen rückwärts die Treppe hoch. »Madam, ich muss darauf bestehen, dass ihr wieder in eure Kutsche steigt.« »Macht euch nicht lächerlich!« Beatrice stapfte mit der Entschlossenheit eines Feldmarschalls auf ihn zu. Leo lächelte. »Der arme Finch hat keine Chance, Elf. Hören Sie!« Verzweiflung machte sich in Finchs Stimme bemerkbar. »Da gibt es ein Gasthaus am Rand des Dorfes. Dort könnt ihr die Nacht verbringen. Ich werde seine Lordschaft informieren, dass ihr ihn morgen früh sprechen wollt. Wenn er einverstanden ist, schickt er euch eine Nachricht.« »Ich werde die Nacht unter diesem Dach verbringen und auch diejenigen, die mich begleiten.« Sie wedelte mit der Hand in Richtung Kutscher. »Bringt John in ein sauberes, trockenes Quartier. Außerdem braucht er einen Krug Bier und eine warme Mahlzeit. Ich fürchte, der tapfere Mann hat während dieser ekelhaften Fahrt das Schlimmste abgekriegt. Ich möchte nicht, dass er sich erkältet. Meine Zofe wird natürlich bei mir bleiben.« Der Kutscher bedachte Finch mit einem triumphierenden Grinsen. »Ich brauche nichts Feines. Ein paar Scheiben Schinken, ein Stückchen Aalpastete, wenn was da ist, und das Bier reichen, obwohl ich gern was Süßes mag. Sorgt dafür, dass er einen Pudding bekommt und alles andere, was er braucht«, sagte Beatrice. »Das hat er sich nach dem unglücklichen Vorfall mit dem Straßenräuber verdient.« »Straßenräuber?« Finch starrte sie ungläubig an. »Es war ein furchtbares Erlebnis.« Sally legte eine Hand an den Hals und erschauderte sichtlich. »Solch Schurken, sie schrecken nicht davor zurück, unschuldige Frauen zu schänden, wie Madame und Moi, wissen Sie? Verdammter Dusel, dass wir nicht...« »Das reicht, Sally.« Beatrice unterbrach sie kühl. »Wir müssen die Geschichte nicht noch melodramatischer machen. Wir haben es beide unbeschadet überstanden.« »Und was ist das für eine Geschichte von einem Straßenräuber?« fragte Finch. »Auf Moncrestland gibt es keine Straßenräuber. Keiner würde es wagen, hierher zu kommen.« »Ja, wie war das mit dem Straßenräuber?« wiederholte Leo leise. Er lehnte sich weiter aus dem Fenster. »Der Dieb hat sich auf der anderen Seite des Flusses betätigt«, erklärte Beatrice. »Gleich hinter der Brücke. Ein bösartiger Kerl. Glücklicherweise hatte ich meine Pistole bei mir und John war auch bewaffnet. Gemeinsam gelang es uns, ihn zu entmutigen.« Der Kutscher grinste Finch an. »Der Schurke hat mich kaum beachtet, müsst ihr wissen. Es war Mrs. Poole, die ihn das Fürchten gelehrt hat. Ich glaube, der hat es noch nie mit einer Lady mit einer Pistole zu tun gehabt. Jetzt wird er sich's vielleicht überlegen, bevor er nochmal eine Kutsche ausraubt.« Finch interessierten diese Details nicht. »Wenn ihr ihm auf der anderen Seite des Flusses begegnet seid, dann war er nicht auf Monkrestland.« »Ich verstehe nicht, was das für einen Unterschied machen soll«, sagte Beatrice. »Straßenräuber bleibt Straßenräuber. Solange er sich von Monkrestland fernhält, ist es nicht notwendig, dass seine Lordschaft sich mit dem Problem befasst«, sagte Finch. »Wie praktisch für seine Lordschaft«, erwiderte Beatrice. »Madame, wie mir scheint, begreift ihr die Situation nicht«, sagte Finch bissig. »Seine Lordschaft ist in gewissen Dingen sehr eigen.« »Genau wie ich. Nachdem ihr John versorgt habt, seid bitte so gut und schickt Sally und mir ein Tablett mit heißem Tee und etwas Sättigendem. Wenn wir uns erfrischt haben, werden wir seine Lordschaft sprechen.« »Sei so gut und stell eine Flasche Gin auf das Tablett, s'il vous plaît«, sagte Sally. »Für medizinische Zwecke.« Beatrice raffte ihre Röcke und schickte sich an, Finch zu umrunden. »Würdet ihr die Güte haben, aus dem Weg zu gehen?« »Monkrest Abbey ist kein verdammtes Gasthaus, Mrs. Poole«, brüllte Finch. »Wenn dem so ist, sollten die Bedienung und das Essen wesentlich besser sein als das, was wir unterwegs ertragen mussten. Habt die Güte, seine Lordschaft davon in Kenntnis zu setzen, dass ich in einer halben Stunde bereit sein werde, ihn zu sehen.« In diesem Moment fing sich der Wind in Beatrice' Kapuze und zog sie ihr vom Gesicht. Zum ersten Mal sah Leo ihr Antlitz im Licht, das sich aus der offenen Tür ergoss. Er konnte ein klares Profil erkennen, mit hoher, intelligenter Stirn, einer energischen Nase und einem elegant geschwungenen Kinn, bevor sich Beatrice die Kapuze wieder über den Kopf zog. Er kam zu dem Schluss, dass sie Ende 20, gefährlich nahe an 30 war und sehr geschickt im Einsatz ihres angeborenen Talents der Autorität. In jedem Fall eine Frau von Welt, die Sorte, die immer ihren Kopf durchsetzte. »Seiner Lordschaft sagen, dass ihr ihn in einer halben Stunde sehen werdet?« Finch senkte den Kopf und zog die Schultern hoch wie ein Stier, der zum Angriff ansetzt. »Seine Lordschaft lässt sich nicht wie ein verfluchter Lakai herumkommandieren, Madame.« »Gütiger Himmel! Es würde mir nicht im Traum einfallen, dem Earl of Monkrest Befehle zu erteilen«, sagte Beatrice gelassen. »Aber ich hätte gedacht, seine Lordschaft wäre daran interessiert, was unter seinem Dach vorgeht.« »Ich kann euch versichern, Madame, dass seine Lordschaft Methoden hat, alles zu erfahren, was in seinem eigenen Haus und den Ländereien von Monkrest vor sich geht«, sagte Finch in bedrohlicherem Ton. »Methoden, die außerhalb des Begriffsvermögens gewöhnlicher Leute liegen, wenn ihr wisst, was ich meine.« »Ich darf annehmen, dass ihr damit auf die interessanten Gerüchte anspielen wollt, dass seine Lordschaft sich mit übernatürlichen Dingen befasst. Ich persönlich glaube kein Wort davon.« »Das solltet ihr aber, Madame. Um euer Selbstwillen.« Beatrice kicherte. »Versucht nicht, mir Angst einzujagen, mein Guter, das ist Zeitverschwendung. Ich bezweifle nicht, dass die hiesigen Dorfbewohner solche Geschichten genießen, aber ich betrachte mich als Autorität für solche Dinge und schenke dem Unsinn, den ich gehört habe, keinen Glauben.« Leo runzelte die Stirn. »Eine Autorität? Was zum Teufel meint sie denn damit?« Elf schnüffelte. Unten im Vorhof war Beatrice offensichtlich mit ihrer Geduld am Ende. »Sally, wir werden keinen Augenblick länger hier herumstehen. Lass uns hineingehen.« Sie bewegte sich so flink, dass Finch völlig überrumpelt war.